ARD.
Ja, ja, ja!
Didier Drogba rennt mit erhobenen Armen über den Rasen des Khartoum-Stadions im Sudan. Er weiß nicht, wohin mit seiner Freude. In wildem Zickzack sprintet er übers Feld, schreit und jubelt, bis ihm sein Mitspieler Kolo Touré um den Hals fällt.
Wir haben es geschafft!
Boah, Kolo, das ist so krass!
Allmählich finden auch die anderen Spieler zu Drogba und Touré und bilden eine Traube aus überglücklichen jungen Männern. Fußballern. Es ist der 8. Oktober 2005. Und Didier Drogba und seine Mitspieler haben gerade Sportgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal hat sich die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Drogba kann sich nur ausmalen, wie es den Menschen zu Hause geht. Wie die Straßen in Abidjan, der größten Stadt des Landes, aussehen mögen. Doch beim Gedanken an seine Heimat spürt er auch eine Spannung. Denn ihm ist klar, dass es heute um mehr geht als Sport. Sein Team hat eine einmalige Chance. Er hat eine einmalige Chance. Als das feiernde Team wenig später Richtung Kabine zieht, fällt Drogba ein Kamerateam auf, das sich unter die Jubelnden gemischt hat und die Szenen filmt. Vom ivorischen Nationalsender Radio-Télévision Ivoirienne. Drogba geht auf den Reporter zu.
Kann ich bitte das Mikro haben?
Zunächst herrscht noch Partystimmung im Raum. Doch sobald Drogba auf sich aufmerksam macht, verstummen alle.
Psst, Leute, seid mal leise. Hört mal zu.
Es ist der Respekt vor Drogba, seine Aura, die seine jubelnden Teamkameraden ruhig werden lässt. Drogba ist der Kapitän der Mannschaft, der Star des Teams, der beste ivorische Spieler der Geschichte. Wenn er spricht, dann hören die Menschen zu. Hier in der Kabine und überall in seiner Heimat.
Ivoirien, Ivoirien. Du Nord et du Sud, du Centre à l'Ouest.
Männer und Frauen der Côte d'Ivoire. Aus dem Norden und dem Süden. Aus dem Zentrum und dem Westen. Wir haben euch heute bewiesen, dass alle Ivorer zusammen leben und zusammen spielen können. Für dasselbe Ziel. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Wir haben euch versprochen, dass die Freude unser Volk vereinen wird. Heute bitten wir euch auf unseren Knien.
Drogba und seine Teamkollegen sinken auf die Knie. Und dann spricht er die entscheidenden Worte.
Pardonnez.
Vergebt euch. Das eine Land in Afrika, das all diese Reichtümer hat, darf nicht in einem Krieg wie diesem versinken. Bitte, legt die Waffen nieder.
In der Elfenbeinküste, offiziell die Republik Côte d'Ivoire, herrscht seit 3 Jahren Bürgerkrieg. Ethnische und wirtschaftliche Konflikte haben eine Schneise quer durchs Land gezogen. Christen und Muslime, Ivorer mit und ohne Migrationshintergrund, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Nachbarn töten Nachbarn, Söhne ihre Väter. Und so unbedeutend Sport in solchen Momenten scheinen mag, die erfolgreiche WM-Qualifikation löst etwas aus im Land. Didier Drogba löst etwas aus. Seine Rede ist einer der Ausgangspunkte eines Befriedungsprozesses, der 2 Jahre später enden wird. Wieder im Umfeld eines Fußballspiels. Und wieder mit Didier Drogba in einer Hauptrolle. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben. Die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Das hier ist Episode 1. Didier Drogba und der Kampf für Frieden.
Ich wusste, dass wir viele Menschen zusammenbringen konnten. Viel mehr als Politiker.
Marais, Monsieur, fertig machen zur Landung.
Sommer 1983, Frankreich. Am Flughafen von Bordeaux ist gerade ein Flieger gelandet, aus der Elfenbeinküste. Die Passagiere lösen ihre Gurte, schnappen sich ihre Sachen und verlassen das Flugzeug. Doch einer der Gäste macht keine Anstalten aufzustehen. Es ist ein kleiner Junge, 5 Jahre alt. Er reibt sich die Augen, die feucht und furchtbar verquollen sind. Seit das Flugzeug vor 6 Stunden abgehoben ist, hat er fast durchgehend geweint. Eine der Flugbegleiterinnen beugt sich zu ihm hinunter.
Na, mein Kleiner, was für eine Reise. Aber schau mal, du hast es geschafft. Du bist gelandet in Frankreich. Was für ein tapferer Junge du doch bist.
Ja. Der Junge sitzt alleine im Flieger. Ohne Eltern, ohne Begleiter. Er ist jetzt knappe 5000 Kilometer entfernt von allem, was er kennt. Seinem Zuhause, seinen Freunden, seinen Spielsachen und vor allem seiner Familie. Von seinen Eltern Albert und Clotilde, seinen Geschwistern, Tanten, Cousins und Cousinen. Sie alle hatten gemeinsam unter einem Dach gelebt, in Abidjan, der größten Stadt der Elfenbeinküste. Es war kein üppiges Leben gewesen, aber ein schönes, ohne existenzielle Nöte. Dass er all das zurücklassen muss, hatte der Junge nicht bedacht, als er vor wenigen Wochen selbst vorgeschlagen hatte, sein Elternhaus zu verlassen, um in Frankreich zu leben, bei seinem großen Idol.
Didier war dein Name, richtig?
Didier Drogba.
Pass auf, Didier. Du und ich, wir holen jetzt deine Sachen und dann suchen wir deinen Onkel, okay?
Ein paar Minuten später irren Didier und die Flugbegleiterin suchend durch die Empfangshalle des Flughafens. Langsam bekommt er Angst, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Doch dann erspäht er zwischen vielen fremden Gesichtern ein bekanntes Augenpaar.
Didier! Didier! Da bist du ja!
Hallo, Onkel Michel!
Mein Gott, bin ich froh!
Didier fällt seinem Onkel in die Arme. Zum ersten Mal an diesem Tag empfindet er so etwas wie Freude. Er schaut zu Michel hoch, einem jungen, großgewachsenen Mann, der ihn liebevoll anlächelt.
Komm, lass uns gehen. Tante Frédérique wartet schon auf dich.
Für den jungen Didier Drogba beginnt an diesem Tag im Sommer 1983 ein neues Leben. Wie für tausende andere junge Menschen jedes Jahr. In Frankreich. Ausgerechnet das Land, das die Region Westafrika, wo auch die Elfenbeinküste liegt, über Generationen hinweg unterdrückt hat. Aber auch das Land, in dem genau deshalb mehr Afrikanerinnen und Afrikaner leben als irgendwo sonst in Europa. Was für viele Europäer im 19. und 20. Jahrhundert der American Dream war, der Traum vom Glück in den USA, ist für viele Menschen aus Afrika der Rêve français, könnte man sagen, der französische Traum. Viele Familien, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder nach Frankreich zu Verwandten und Bekannten. Sie sollen dort eine bessere Bildung erhalten und ihre Familien in der Heimat dadurch besser unterstützen. Vor allem in westafrikanischen Gesellschaften gilt es als Privileg, nach Europa zu migrieren. Deshalb lastet oftmals ein enormer Druck auf diesen Auserwählten, die ihre Heimat verlassen. Sie sollen die Situation ihrer gesamten Familie verbessern. Didier Drogba ist jetzt einer dieser Auserwählten. Er wird zwischen zwei Welten aufwachsen und das Gefühl von Entwurzelung wird zu einem konstanten Begleiter für ihn werden. Bis zu seinem 16. Geburtstag wird er kaum einmal länger als ein Jahr am selben Ort leben, weil sein geliebter Onkel Michel ständig den Job wechselt. Oder besser, den Verein. Michel Goba ist Profifußballer und ivorischer Nationalspieler. Für Didier Drogba, der Fußball liebt, seit er denken kann, ist Michel deshalb so etwas wie ein Halbgott. Einmal pro Jahr war sein Onkel in die Heimat geflogen, um seine Familie zu besuchen. Immer mit einem Haufen Geschenke im Gepäck. Und mit tollen Geschichten über sein Fußballerleben. Stets hatte ihm Didier begeistert an den Lippen gehangen. Eines Tages war er zu seinen Eltern gegangen und hatte vorgeschlagen, dass er doch bei Michel in Frankreich leben könnte. Weil sein Onkel und seine Ehefrau Frédérique kinderlos sind, konnten sie sich das tatsächlich vorstellen. Sie schlugen Drogbas Eltern vor, Didier nach Frankreich zu holen und ihn wie einen Sohn zu behandeln. Und dann ging alles ganz schnell. Am Tag von Drogbas Ankunft ist Michelle erst 22 Jahre alt. Vielleicht hat auch er unterschätzt, was es bedeuten würde, einen 5-jährigen Jungen in sein so instabiles Leben zu holen.
Wir müssen noch einmal umziehen.
Es tut mir leid, Didier. Das könnte meine große Chance sein. Unsere große Chance. Ganz im Ernst, ich hoffe, dass das letzte Mal ist.
Drogba leidet unter den vielen Ortswechseln. Kaum hat er sich in einem neuen Umfeld zurechtgefunden, wird er wieder herausgerissen. Dann ist er wieder der Neue und meistens auch der Afrikaner. An fast allen Orten ist er der einzige schwarze Junge in seiner Klasse. Viele Mitschüler machen sich über seine Hautfarbe, seinen Namen oder seinen Akzent lustig. Diese Erfahrungen prägen Drogba. Die nächsten 10 Jahre werden aus dem aufgeweckten, schrillen Jungen aus Abidjan einen schüchternen, in sich gekehrten Teenager machen. Die Ausnahme ist der Fußballplatz. Hier kann sich Drogba entfalten, hier hat er Spaß, hier fühlt er sich zu Hause. Immer. Deshalb verstärkt sich sein Lebenswunsch in Frankreich nur noch. Er möchte werden wie sein Onkel Michel. Dabei spielt der lediglich in Frankreichs 2. oder 3. Liga. Dass Drogba sein Vorbild weit übertreffen könnte, dass eines Tages ein ganzes Land zu ihm aufschauen könnte, wie er zu Michel, liegt jenseits seiner Vorstellungskraft. September 2002. Abidjan. Didier Drogba ist klitschnass. Dabei hat er noch keine Sekunde gespielt. Er steht im Spielertunnel des Félix Houphouët-Boigny Stadions und es ist unfassbar heiß. Rund 40 Grad. Drogba fühlt sich, als müsste er gleich in einer Sauna Fußball spielen. Doch selbst die Hitze kann seine Vorfreude nicht trüben. Er schaut an sich herab. Seine Stutzen, seine Hose, sein Trikot, alles orange. Zum ersten Mal in seinem Leben trägt er das Dress der Elefanten, der ivorischen Nationalmannschaft. Vor 5 Jahren, mit 19, hatte er sein Profidebüt gegeben, in der 2. französischen Liga. Jetzt, mit 24, ist er eines der heißesten Talente der 1. Liga. Und Nationalspieler. Wie sein Onkel Michel. Drogba hat es geschafft. Als die Mannschaft ins Stadion einläuft, ist der Jubel ohrenbetäubend. Drogba ist elektrisiert.
Die Atmosphäre war herausragend. Etwas Vergleichbares hatte ich noch nie erlebt. Seit 10 Uhr morgens war das Stadion brechend voll. Bekannte Künstler traten auf. Es wurde gesungen, getanzt, getrunken. Stundenlang, bis wir den Platz betraten. Es herrschte Karnevalsatmosphäre. Und erst mit der Zeit verstand ich, dass es bei jedem einzelnen Länderspiel so sein würde.
Als Drogba mit seinen Teamkollegen die Hymne singt, ist es, als seien all die schwierigen Jahre in Frankreich weggewischt. Die Ausgrenzung, das Mobbing, seine Anlaufschwierigkeiten im Profifußball, die Zeit fernab seiner Familie.
Auf einen Schlag war ich wieder mit dem Land verbunden, das ich vor all diesen Jahren zurückgelassen hatte und zu dem ich mich immer hingezogen fühlte.
Das Spiel selbst gegen die Nationalmannschaft von Südafrika verläuft ziemlich unspektakulär. Es endet 0-0. Doch Drogba wird vor allem die Atmosphäre in Erinnerung behalten. Es gibt nichts Vergleichbares, weder für ihn als Spieler noch für seine Landsleute auf den Rängen und vor dem Fernseher. Erst jetzt versteht Drogba, was es bedeutet, ivorischer Nationalspieler zu sein. Und dann...
Soldaten der französischen und der US-Armee haben damit begonnen, Ausländer im Norden der Elfenbeinküste in Sicherheit zu bringen. Die ersten von ihnen sind inzwischen in der Hauptstadt Yamoussoukro angekommen. Insgesamt sollen etwa 200 Menschen aus der von Rebellen kontrollierten Ortschaft Kortogo ausgeflogen werden.
Am 19. September 2002, 11 Tage nach Drogbas Länderspieldebüt, bricht in der Elfenbeinküste ein Bürgerkrieg aus. Rebellen aus dem Norden des Landes bringen mehrere große Städte unter ihre Kontrolle. Binnen kurzer Zeit sterben hunderte Menschen. Erst an der größten Stadt des Landes, Abidjan, werden sie zurückgeschlagen. Für die nächsten 5 Jahre wird das Land gespalten sein. In den von den Rebellen kontrollierten Norden und den von den gewählten Machthabern regierten Süden. Im Frontbereich errichtet das französische Militär, später unterstützt von den Vereinten Nationen, eine Pufferzone, um die Kampfhandlungen abzuschwächen. Doch auch danach kommt es noch zu etlichen Massakern und Hinrichtungen. Im Laufe des Konflikts werden knapp 1 Million Ivorerinnen und Ivorer ihr Land verlassen. Die Hintergründe des Kriegs sind, wie so oft in Afrika, kompliziert und vielschichtig. Teilweise reichen sie bis in die Kolonialzeit zurück. Doch im Zentrum der Auseinandersetzung steht ein Konflikt, der zeitlos ist und auch in Deutschland bestens bekannt. Es geht um die nationale Identität und eine simple Frage. Wer ist Ivora und wer nicht? Bis zum Ausbruch des Krieges gilt die Elfenbeinküste als afrikanische Vorzeigedemokratie. Das Land hat eine solide wirtschaftliche Basis und stabile politische Verhältnisse. Dazu bis heute viele Bodenschätze. Diese Kombination macht die Elfenbeinküste zu einem Schmelztiegel für Migranten, vor allem aus den nördlichen Nachbarländern Burkina Faso und Mali. Lange sind diese Einwanderer sehr willkommen, auch weil die aufstrebende Wirtschaft auf Arbeitskräfte angewiesen ist. Doch dann beginnt die Ökonomie der Elfenbeinküste zu schwächeln. Land und Arbeitsplätze werden knapper. Langsam aber sicher kippt die Stimmung gegenüber Einwanderern, auch weil viele Politiker aktiv Hass schüren. Im Laufe der 90er Jahre wird eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, die sich gegen Zugewanderte und Ivora mit Migrationshintergrund richten. Henri Bédier, der damalige Präsident des Landes, beauftragt sogar Wissenschaftler, um Unterschiede zwischen Ivoirien de souche und Ivoirien de circonstance zu finden. Zwischen sogenannten Ursprungs-Ivorern und Gelegenheits-Ivorern. Unter dieser Situation leiden vor allem die Menschen im Norden des Landes, in dem der Migrationsanteil sehr hoch ist und viele Muslime leben. Dort leben vor allem Kakaobauern, von denen viele zu Unrecht ihre Grundstücke und damit ihre Lebensgrundlage verlieren, an vermeintliche Ursprungs-Ivorer aus dem Süden. Diese Verteilungskonflikte führen letztlich zum Bürgerkrieg. Didier Drogba erlebt dessen Grauen größtenteils aus der Ferne. Seine Familie ist einigermaßen sicher. Er selbst spielt zu dieser Zeit bei Olympique Marseille und beim FC Chelsea. Tausende Kilometer entfernt. Am nächsten kommt er dem Bürgerkrieg, wenn er Orange trägt. Das Trikot der Nationalmannschaft. Oktober 2005. Khartoum, Sudan. Didier Drogba liegt in seinem Hotelbett. Es ist noch nicht besonders spät, aber er will schlafen. Kraft tanken. Für eines der wichtigsten Spiele seiner Karriere. Elfenbeinküste gegen Sudan. Es ist der letzte Spieltag der Qualifikation für die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Drogba ist mittlerweile ein Weltstar, Top-Torjäger des FC Chelsea und seit einigen Monaten Kapitän der Nationalmannschaft. Das Land liegt ihm zu Füßen. Und er träumt davon, die Elfenbeinküste zur ersten WM-Teilnahme der Geschichte zu führen. Doch dafür braucht es erstens einen Sieg gegen Sudan und zweitens darf der Konkurrent Kamerun im Parallelspiel nicht gegen Ägypten gewinnen. Nur dann würden die Ivora in ihrer Qualifikationsgruppe noch Erster werden. Leider ist dieses Szenario sehr unwahrscheinlich. Denn Kamerun ist eigentlich zu stark, um zu scheitern. Und deshalb liegt Drogba nur mit leisen WM-Hoffnungen im Bett. Als plötzlich das Telefon klingelt.
Ja, hallo?
Didier, hier ist Mido.
Hey, hey.
Ahmad Hossam, den alle nur Mido nennen, ist Profifußballer. Er hat mit Drogba zusammen für Olympique Marseille gespielt. Und er ist ägyptischer Nationalspieler, der beim letzten Qualifikationsspiel noch im Kader stand.
Bruder. Gewinnt euer Spiel.
Ja, natürlich, wir werden den Sudan schlagen. Aber ganz ehrlich, ich fürchte, dass Kamerun euch besiegen wird.
Didier, vertrau mir. Ägypten hat es den Kamerunern schon immer schwer gemacht. Wir kümmern uns um sie. Gewinnt ihr euer Spiel.
Keine 24 Stunden später haben Drogba und seine Teamkollegen ihre Hausaufgaben erledigt. Sieg. 3:1 gegen Sudan. Jetzt beginnt das große Bangen. Denn das Parallelspiel der Kameruner läuft noch. Drogba stürmt auf einen der Teambetreuer zu.
Hey, wie steht's? Immer noch 1-1?
Drogba war schon während des Spiels immer wieder an die Seitenlinie geeilt, um sich über den Spielstand in Ägypten informieren zu lassen. Tatsächlich hat sein Freund Mido Wort gehalten. Die Ägypter machen es Kamerun schwer. Zwar liegt der Favorit lange vorn, doch in der 80. Minute schießen die Ägypter den Ausgleich. Damit wäre die Elfenbeinküste qualifiziert.
Ja, Didier, immer noch 1:1, aber es gibt 5 Minuten Nachspielzeit.
Hä? Was? Warum? Wie lange läuft es doch?
Also, eigentlich müsste das Spiel jeden Moment vorbei sein.
Drogba ist voller Adrenalin. Wie gerne würde er das Spiel mit eigenen Augen sehen. Doch es wird im Sudan nicht übertragen. Deshalb scharen sich Drogba und die gesamte Mannschaft um den Teambetreuer, der im Minutentakt telefonische Updates aus Frankreich erhält, wo ein Vertrauter das Spiel schaut. Sein Handy klingelt.
Psst, seid mal ruhig!
Hey, wie schaut's aus? Ist es vorbei?
Alle Augen sind auf den Betreuer mit Handy am Ohr gerichtet. Mit einem Mal erstarrt dessen Blick. Er lässt den Arm sinken und schaut in die Runde.
Leute, 95. Minute. Es gibt 11 Meter für Kamerun.
Zeitgleich in Abidjan. Ein junger Mann steht vor dem Eingang eines Restaurants. Er zieht hastig an einer Zigarette. Immer wieder schaut er auf die Uhr. Nervös tigert er vor dem Laden hin und her, als ihn von hinten einer der Kellner antippt.
Also, Sie machen ja ganz schön lange Raucherpause. Ihre Freunde fragen schon nach Ihnen. Wollen Sie nicht das Spiel sehen?
Ach nein. Also ganz ehrlich, ich halte diese Spannung einfach nicht mehr aus.
Okay, aber Sie wissen schon, dass es Elfmeter gibt, oder?
Elfmeter?
Ja, für Kamerun.
Das gibt's nicht. Ich wusste es. Wir waren so nah dran. Ich bleibe besser draußen. Danke.
Der Mann dreht sich resigniert um. Er ist Teil einer Hochzeitsgesellschaft. In dem Restaurant hatten sie den ganzen Abend gefeiert. Fußball hatte niemanden interessiert. Schließlich glaubte keiner mehr an die WM-Qualifikation der Ivora. Doch dann erzielten die Ägypter gegen Kamerun den Ausgleich. Seitdem läuft keine Musik mehr. Alle haben sich um den Fernseher versammelt und fiebern mit. Naja, alle bis auf den jungen Mann, der die Spannung nicht erträgt. Dessen Blick fällt auf die Kreuzung, an der das Restaurant gelegen ist. Mitten im Zentrum von Abidjan. Erst jetzt fällt ihm auf, wie still es ist und wie menschenleer. Er kann sich nicht erinnern, Abidjan je so gesehen zu haben.
Hm. Vielleicht sollte ich mir den Elfmeter doch ansehen.
Der Mann dreht sich um und tritt Richtung Restauranttür. Doch noch bevor er sie öffnen kann, hört er einen ohrenbetäubenden kollektiven Schrei aus dem Innenraum. Einen Wimpernschlag später schlägt die Tür auf und die gesamte Hochzeitsgesellschaft stürmt ihm entgegen. Angeführt von der Braut.
Sie haben verschossen!
Nein! Wie ist es ausgegangen?
1:1! Sie haben verschossen! Wir fahren zur WM!
Wir fahren zur WM!
Yeah!
Wenige Minuten später sind die Straßen von Abidjan in Orange getränkt. Keine Autos, keine Busse, nur eine ausgelassene Menschenmasse. Die Hochzeitsgesellschaft hat ihre Party nach draußen verlegt. Der junge Mann tanzt ausgelassen mit jedem, der ihm vor die Nase läuft. Bis er wieder die Stimme des Kellners vernimmt.
Hey, Leute, hey, kommt rein, Drogba, der Kapitän will sprechen.
Der junge Mann stürmt als erster Partygast zurück ins Restaurant. Zumindest diesen Moment will er nicht verpassen. Gespannt schaut er auf den TV-Bildschirm. Er sieht Didier Drogba in der Mannschaftskabine, umgeben von seinen Teamkollegen. Drogba hat ein Mikrofon in der Hand. Und dann beginnt er zu sprechen.
Du Nord et du Sud, du Central-Ouest.
Männer und Frauen der Côte d'Ivoire, aus dem Norden und dem Süden, aus dem Zentrum und dem Westen. Wir haben euch heute bewiesen, dass alle Ivora zusammenleben und zusammen spielen können für dasselbe Ziel. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Wir haben euch versprochen, dass die Freude unser Volk vereinen wird. Heute bitten wir euch auf unseren Knien.
Drogba geht auf die Knie und die gesamte Mannschaft folgt seinem Beispiel. Cyril Domoro und Didier Sokora, die wie Drogba Christen aus dem Süden des Landes sind. Aber auch Kolo Touré und Aruna Kone, beides Muslime aus dem Norden und dem Süden des Landes, gehen auf die Knie. Genauso wie Boubacar Bari und Aruna Dedane, die Söhne von Einwanderern aus Burkina Faso und Guinea.
Pardonnez. Pardonnez. Le seul pays de la
Vergebt euch. Das eine Land in Afrika, das all diese Reichtümer hat, darf nicht in einem Krieg wie diesem versinken. Bitte, legt die Waffen nieder. Haltet Wahlen ab und alles wird besser.
58 Sekunden. Weniger als eine Minute braucht Drogba für die wichtigste Botschaft seiner Karriere. Die Rede kommt spontan, aus tiefem Herzen. Und sie hat alles, was es braucht. Klarheit, Emotionalität, Versöhnlichkeit und einen deutlichen Appell. Legt die Waffen nieder. Natürlich braucht es mehr als einen Fußballer, um einen Krieg zu beenden. Doch Drogba hat eine einzigartige Position in diesem Konflikt. Niemand sonst ist so populär und gleichzeitig über alle Lager hinweg akzeptiert und verehrt wie er. Das gibt ihm die Chance, die Hand auszustrecken, in alle Richtungen. Und genau das braucht das Land mindestens genauso sehr wie politische Verhandlungen. Denn so groß in der Bevölkerung der Wunsch nach Frieden ist, so tief sind die Gräben. Es braucht Momente der Versöhnung, Momente, die Identität und Einheit stiften. Und genau das bietet die Nationalmannschaft um Drogba, weil sie erfolgreich ist. Und weil sie Menschen aus allen Landesteilen, Ethnien und Religionen vereint. Deshalb wird die WM-Qualifikation in Abidjan im Süden genauso hemmungslos gefeiert wie in der Rebellenhochburg Bouaké im Norden. Und deshalb läuft die Rede von Didier Drogba tagelang die TV- und Radiostationen rauf und runter. Und weil sie aus dem Mund der beliebtesten Persönlichkeit des Landes kommt, setzt sie die Politik unter Druck. Seit dem Ausbruch des Krieges vor 3 Jahren hatte es immer wieder Vereinbarungen gegeben, die immer wieder gebrochen wurden. Erst vor wenigen Monaten hatte es mehrere verheerende Massaker gegeben mit hunderten Toten. Dazu kommen etliche Vergewaltigungen und Folterungen von Menschen, sowohl im Norden als auch im Süden des Landes. Jetzt, nach der erfolgreichen WM-Qualifikation, nach der Rede Drogbas, werden keine größeren Gewaltausbrüche mehr folgen. Das hat viele Gründe, die teils weit über das Fußballspiel hinausgehen. Unter anderem die immer weiter steigende Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung und der zunehmende Druck der internationalen Gemeinschaft. Unter diesen Einflüssen nähern sich die politischen Gegner an. Im Februar 2006, ein halbes Jahr nach dem Spiel, treffen sich die beteiligten Akteure erstmals wieder auf ivorischem Boden. Ein weiteres Jahr später wird ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Teilung der Elfenbeinküste aufheben soll. Ein riesiger Schritt für das ganze Land. Doch dieser Frieden wirkt fragil. Viele Menschen fürchten, dass auch dieses Abkommen gebrochen wird. Auch Didier Drogba hat diese Angst. März 24, 2007. Drogba sitzt in einem Flugzeug. Er ist mit der Nationalmannschaft auf dem Rückweg aus Madagaskar. Seine Teamkollegen spielen Karten und quatschen miteinander. Doch Drogba ist in Gedanken versunken. Was für ein unglaublicher Monat liegt hinter ihm. Anfang März hatte er die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres gewonnen. Als erster Ivorer überhaupt. Es ist die größte persönliche Auszeichnung, die er je gewinnen wird. Aber noch wichtiger. Nahezu zeitgleich haben der ivorische Präsident Laurent Gbagbo und Guillaume Soro, der Anführer der Rebellen, das Friedensabkommen unterzeichnet. Im ganzen Land gibt es riesige Hoffnung auf echten Frieden, aber auch Angst vor Enttäuschung. Drogba fragt sich, was er tun kann, ob er etwas tun kann. Und dann kommt ihm ein Gedanke. Schnell setzt er sich 2 Reihen nach vorne zum Präsidenten des ivorischen Fußballverbandes, Jacques Anouma. Er erzählt ihm von seiner Idee und Anoumas Augen werden dabei immer größer. Dann sagt er:
Didier, das ist ziemlich gewagt.
Ich weiß, Jacques.
Okay, aber natürlich. Wir stehen hinter dir. Wenn du das wirklich durchziehen willst, werden wir mitmachen.
Zwei Tage später sitzt Didier Drogba in einem prunkvollen Konferenzsaal in Abidjan. Direkt vor ihm auf dem Tisch steht ein riesiger Pokal. Es ist seine Trophäe für Afrikas Spieler des Jahres. Drogba ist nervös. Der Raum ist voller Journalisten und Fotografen, voller wichtiger Leute. Doch er ist nur wegen einem Mann hier, der direkt neben ihm sitzt. Laurent Gbagbo, der Präsident der Elfenbeinküste. Gbagbo hat Drogba zu sich in seinen prunkvollen Präsidentenpalast eingeladen. Er gibt einen Empfang zu Ehren seiner Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres. Für den Präsidenten ist das eine lukrative Gelegenheit, sich im Ruhm des beliebtesten Menschen des Landes zu sonnen. Drogba hat die Einladung angenommen, mit einem Hintergedanken. Aber erstmal tut er wie geheißen. Er schüttelt artig Hände, lächelt in Kameras und beantwortet viele Fragen. Dann, als der Präsident direkt neben ihm sitzt und ein paar interessierte Fußballfragen stellt, wittert er seinen Moment.
Monsieur le Président, ich hätte eine Bitte. Oder sogar zwei.
Natürlich, Herr Drogba. Worum geht's? Was kann ich für Sie tun?
Ich würde meine Trophäe gern auch Guillaume Soro in Bouaké präsentieren, genau wie Ihnen hier in Abidjan.
Gbagbo zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Er dürfte mit vielem gerechnet haben. Aber das? Guillaume Soro ist der Anführer der Rebellen und die Stadt Bouaké ist deren Hochburg im Norden. Bis zum Friedensabkommen, das erst vor ein paar Tagen unterzeichnet wurde, hätte kein Ivora aus dem Süden auch nur daran gedacht, dorthin zu gehen.
Das ist ein interessanter Wunsch, Monsieur Drogba. Was ist denn die zweite Bitte, wenn ich fragen darf?
Naja, also, wenn es einen Empfang in Bouaké für mich geben sollte und alles glatt läuft, dann könnten wir vielleicht noch mehr tun.
Didier Drogbas Besuch im Präsidentenpalast ist 2 Tage her. Auch heute hat er seinen riesigen Silberpokal bei sich. Doch dieses Mal sitzt Drogba nicht in einem Konferenzraum. Er steht in einer schwarzen Limousine mit offenem Verdeck. Sein Oberkörper ragt aus dem Wagen. Weit über seinem Kopf hält er die Trophäe in seinen Händen. Und Drogba möchte, dass sie jeder Einzelne sehen kann. Hier, mitten in Bouaké. Präsident Gbagbo hatte Drogbas Wunsch tatsächlich erfüllt. Nicht nur gewährte er ihm die Reise in den Norden, er versprach sogar sicheres Geleit. Drogba ist umgeben von etlichen Soldaten. Er fühlt sich bestens geschützt. Aber vor allem fühlt er sich überwältigt. Erst der Empfang bei Guillaume Soro persönlich. Und jetzt das. Von der Limousine aus blickt Drogba in tausende Gesichter, die ihm zujubeln. Viele haben Tränen in den Augen. Eine ältere Frau rennt während der gesamten Fahrt neben dem Wagen her. Andere versuchen, das Auto zu stoppen und hinaufzuklettern, um ihm so nahe wie möglich zu kommen. Diese Eindrücke werden sich tief in sein Gedächtnis einbrennen.
Die Hitze war erdrückend und trotzdem waren all diese Menschen gekommen, um mich in ihrem Teil des Landes willkommen zu heißen. In einer sehnsüchtigen Geste der Versöhnung. Ich erlebte absolut irrsinnige Szenen, die mich sehr emotional werden ließen.
Ein paar Minuten später ist Drogba am berühmten Karnevalsplatz von Bouaké angekommen. Unter großem Jubel betritt er ein Podium, das für ihn errichtet wurde. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt kann er verkünden, worum er Präsident Gbagbo mit seinem zweiten Wunsch gebeten hatte.
Ich bin hierher gekommen, um euch diese Trophäe zu präsentieren. Denn es ist eine Trophäe für die gesamte Elfenbeinküste. Und das ist nur der Anfang. Im Juni wird die gesamte ivorische Nationalmannschaft in Bouaké sein, um das Länderspiel gegen Madagaskar auszutragen.
Drogbas Ankündigung sorgt für den vielleicht größten Jubelsturm an diesem Tag. Seit Beginn des Bürgerkrieges hatte es kein Länderspiel mehr im Norden der Elfenbeinküste gegeben. Es ist ein klares, lautes und wichtiges Zeichen für die Menschen, dass die Normalität allmählich zurückkehrt.
Der 3. Juni wird ein geschichtsträchtiger Tag werden. Es wird einen Sieg für den ivorischen Fußball geben, für das ivorische Volk. Es wird Frieden herrschen.
Dritter Juni 2007. Didier Drogba hat gerade die Tür der Mannschaftskabine hinter sich geschlossen und setzt sich auf die Bank. Er ist vollkommen erledigt von den 90 Minuten Fußball, die hinter ihm liegen. Aber vor allem von dem ganzen Drumherum. So lange hatte er auf dieses Spiel gewartet. Und so schnell ist es vorbeigegangen. Aber wow, was für ein Tag. Drogba hatte sich nicht vorstellen können, dass sein Empfang in Bouaké vor 3 Monaten nur ein Vorgeschmack sein würde für das, was ihn und seine Mitspieler beim Länderspiel in der Rebellenhochburg erwarten sollte. Vor dem Match hatten einige seiner Teamkollegen noch ernste Sorgen geäußert. Vor allem solche, die aus dem Süden stammen.
Warum gehen wir dorthin? Könnte das nicht gefährlich werden?
Hatten ihn einige gefragt. Und Drogba hatte immer wieder geantwortet.
Leute, wir müssen dorthin. Ich war dort, ich habe die Menschen gesehen. Sie lieben Fußball, sie lieben euch, sie lieben dieses Team. Und sie haben uns immer unterstützt, selbst wenn wir verloren haben. Also wir müssen dorthin.
Letztlich waren die Ängste unbegründet. Die Mannschaft wird in Bouaké gefeiert, als wäre sie Weltmeister. Und sie spielt auch so. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Der Gegner ist chancenlos. Die Stimmung im Stadion kocht immer weiter hoch. Und dann fliegt ein langer Ball Richtung Strafraum. Der Stürmer mit der Nummer 11 nimmt den Ball im Sprung aus der Luft an. Mit dem nächsten Kontakt umkurvt er den Torhüter und schiebt den Ball über die Linie. Das Publikum springt auf. Selbst Guillaume Soro, der Rebellenführer, der mittlerweile Premierminister ist. Es ist ein Weltklasse-Tor und der Treffer zum 5-0 Endstand. Torschütze Didier Drogba. Später wird er sagen,
das Spiel wurde zu einem Symbol für den Versuch, eine gespaltene Gesellschaft zu versöhnen. Ich sah Soldaten der Armee, die das Spiel neben Soldaten der Rebellen verfolgten. Ich hörte, dass Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, nach dem Spiel entschieden, zurückzukehren. Es war unglaublich zu realisieren, wie viel Einfluss wir als Fußballer haben konnten.
Es ist schwer zu sagen, wie sich dieser 5-jährige Konflikt ohne Drogbas Beitrag entwickelt hätte. Über die Größe seines Einflusses gibt es verschiedene Meinungen. Aber dass er Einfluss genommen hat, steht außer Frage. Ohne Drogbas Wirken wäre der Weg zur ivorischen Wiedervereinigung nicht nur politisch, sondern auch in den Köpfen der Bevölkerung länger und steiniger gewesen. Jedoch ist die Wiedervereinigung nicht gleichbedeutend mit langanhaltendem Frieden. Leider. Zwischen 2010 und 2011 kommt es erneut zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, 5 Monate lang. Auch danach bleibt die Lage in der Elfenbeinküste angespannt. Bis heute stehen sich Teile der Bevölkerung unversöhnlich gegenüber, weil es an Aufarbeitung mangelt. Doch immerhin, eine Teilung des Landes, wie es sie zwischen 2002 und 2007 gab, stand nie wieder ernsthaft im Raum. Didier Drogba selbst vollendet seine sportliche Karriere 5 Jahre nach dem Länderspiel in Bouaké. Mit dem Gewinn der Champions League 2012.
Erst einmal die Ecke, rein, Kopfball, Abwehr, Achtung, Tor! Nein, Tor, Drogba! 1-1, das ist nicht wahr! Drogba ist da und macht den Ausgleich!
Im Finale gegen Bayern München wird er zum Helden des Spiels. Nachdem er den FC Chelsea mit seinem Tor zum 1-1 erst in die Verlängerung bringt, und dann im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Doch noch bevor er den Rasen betritt, sagt er der Presse:
Nichts wird je toppen, dass ich helfen durfte, mein Land zu befrieden. Ich bin stolz, weil wir heute kein Silberpokal brauchen, um gemeinsam zu feiern.
Das war Changemakers. Wie SportlerInnen die Welt verändern. Episode 1. Didier Drogba und der Kampf für Frieden. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Zum Beispiel in die Geschichte von Billie Jean King. Ihr findet Changemakers in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die Mailadresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Nehmt euch mit in die Gefühlswelt der deutschen Nationalspieler, die in Brasilien den Titel geholt haben. Was hat dieser Titel mit den Spielern gemacht? Sie müssten ja eigentlich die glücklichsten Menschen der Welt gewesen sein, aber es waren nicht alle die glücklichsten Menschen der Welt. Ihr hört, wie Mario Götze, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger und viele andere vom Turnier und der Zeit danach erzählen. Auch Wir Weltmeister findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD-Sportschau. Skript und Konzeption: Philipp Awunu. Recherche und Konzeption: Stefan Bodemer. Sprecherin: Henriette Schröers. Regie: Matthias Kapohl. Technik: Thomas Haumann. Formatentwicklung: Isabel von Glahn. Fact-Checking: Leon Gellings. Redaktion: Lisa Klemms, Jochen Läufgens und Markus Kramer. Sounddesign: Marin Rolfs. Grafik: Kirsten Meyer.